Bayer Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eierlikör und Jugendhilfe. Ich sitze hier heute mit Olli und Mike. Schön, dass ihr da seid.
Guten Tag. Moin, moin.
Moin, moin. Und wir wollen heute ein bisschen was von Mike hören zu seinem Handlungsfeld der Erziehungsberatung. Und wir freuen uns, dass du uns ein bisschen was mitgebracht hast und sind ganz neugierig. Vielleicht fangen wir einfach damit an. Was ist Erziehungsberatung und was macht die aus?
Direkt mit so einer kleinen Frage. Das ist schön. Ich will ja jetzt auch nicht 10 Minuten referieren.
Wir wollen euch nicht langweilen.
Nee, genau. Also, wo fange ich da mal an? Also grundsätzlich, glaube ich, was man erstmal differenzieren muss, ist ja, dass Erziehungsberatung ja eine institutionelle Komponente hat und eine funktionale. Also man kann ja Beratung in Erziehungsfragen machen, auch jenseits von der Beratungseinrichtung. Ne? Also ne, in gewissen Kontexten spielt das ja auch eine Rolle, ne, wie eine SBFH zum Beispiel, da kommen wir auch noch zu. Aber die EB ist letztendlich, ich kürze jetzt immer so ab, weil Erziehungsberatung ist immer so ein schrecklich langes Wort, sind erstmal letztendlich institutionelle, das heißt professionell formalisierte Beratungseinrichtungen, die sich mit sämtlichen Fragen rund um Erziehung, Familie und Entwicklung von Kindern, Jugendlichen beschäftigen und da insbesondere eben über Paragraph 28 den Nerven zur Erziehung zugeordnet sind und da ja versuchen, ich versuche jetzt nicht den Paragraphen rezipieren, das ist ja zu langweilig, aber ich sag mal, sowohl eine klärende Perspektive einnehmen, das ist so klassische anamnestische, diagnostische Fragen, also was steckt eigentlich hinter gewissen Problemlagen in Familien und aber auch eben eine bewältigungsorientierte Perspektive haben, das heißt sagen, was können wir jetzt konkret in der Familie oder für das Kind oder den Jugendlichen machen, damit gewisse Dinge besser werden, sich verbessern und ja, ein gelingendes, glückliches Leben in der Familie wieder möglich ist. So, das würde ich jetzt erstmal.
Ein glückliches Leben ein als glückliches Ziel Leben. Von der Erziehungsberatung.
Ja, das ist so das Oberziel, das ist das Ziel von uns allen.
Und wie komme ich da jetzt ran? Also jetzt ganz praktisch, muss ich da was für bezahlen? Wo melde ich mich? Wie komme ich zur Erziehungsberatungsstelle?
Ja, das ist eine elektrisierende Frage quasi. Ne? Also wir sprechen ja davon, dass Erziehungsberatungsstellen erstmal niedrigschwellig sind. Das heißt, du kannst erstmal bei einer Erziehungsberatungsstelle anrufen, einen Termin machen, du kannst da hingehen, es kostet dich nichts und das ist erstmal ohne einen formalisierten Zugang. Ne?
Das heißt, und wer zahlt das dann? Also,
der öffentliche Jugendhilfeträger, teilweise Eigenmittel der Träger, ne? Weil Erziehungsberatung wird ja sowohl von kommunalen als auch von sehr viel von freien Trägern, gerade NRW ist so großer, sind so Caritas und Diakonie große Player, die da EB anbieten, aber auch Landesförderung natürlich, genau. Und aber für die Menschen, die Beratung in Anspruch nehmen wollen, kostet es erstmal nicht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, damit es niedrigschwellig ist, weil das ist das große Problem von privatgewerblichen Beratungsangeboten. Wenn ich da 100 Euro für eine Beratungssitzung zahlen muss, würden wahrscheinlich
100 Euro wäre schon günstig.
100 Euro schon günstig, ne? Ja, genau. Genau, deswegen ist das ganz fundamentaler Bestandteil von der Niedrigschwelligkeit, dass es eben kostenlos ist, dass ich mich da einfach hinwenden kann. Und gerade über Paragraph 36a Absatz 2 ist es ja auch so, dass die öffentlichen Jugendhilfeträger Vereinbarungen mit den Erziehungsberatungsstellen schließen und letztendlich in diesem Gewährungsdreieck, was wir erkennen, diese direkte Auseinandersetzung zwischen oder direkte Kanal zwischen Adressatin und Jugendamt erstmal nicht besteht. Das heißt, Fachkräfte in der Erziehungsberatung bilden und gestalten die Hilfeprozesse letztendlich selbst und legen letztendlich auch selbst in Austausch mit den Adressatinnen fest, was jetzt Thema der Beratung sein soll. Und das ist, glaube ich, schon eine große Stärke und gut großes Privileg, dass ich eben erstmal da Hilfe bekomme, ohne dass ich jetzt vielleicht so diese Schamgrenze, das ist ja immer noch eine große Schamgrenze, Beratung in Anspruch zu nehmen, aber dass ich nicht mich ans Jugendamt wenden muss. Da haben relativ viele Eltern auch Ängste und Sorgen und ich glaube, das ist schon gut, dass es da eben eine Einrichtung gibt, wo ich weiß, da kann ich erstmal hingehen. Aber ihr merkt schon, es ist
Findet denn da auch eine Rückkopplung zum Jugendamt statt? Also erfahren die, wer sich dahin gewendet hat, persönlich? Oder
nein,
ist das anonym?
Nein, das ist alles anonym, außer alles. Es gibt ja, das meiste, außer wir sind im Kindeswohlbereich, dann natürlich nicht. Ne? Dann sind doch Fachkräfte der Erziehungsberatung verpflichtet, sich dahin das auch weiterzugeben ans Jugendamt. Aber sie unterliegen erstmal der Schweigepflicht. Das heißt, ein geschützter Raum, das ist eben auch noch eine ganz essentielle Stärke, ne? Dass ich eben weiß, ich kann da erstmal erzählen und es bleibt erstmal in diesem vertraulichen Rahmen.
Ne? Und das ist ja auch der Unterschied zur SBFH, zu dem wir in der nächsten Folge kommen werden. Da ist es nämlich wirklich mit diesem Leistungsgewährungsdreieck, was du eben schon mal angesprochen hast, total eine andere Nummer. Und genau, das aber dazu mehr in der nächsten Folge.
Ja. Vielleicht noch eine Sache, die mir wichtig ist. Ich habe gerade häufig, bin ich ja so in diese Commons-Narrative verfallen. Ne? Es ist natürlich so, dass die große Kritik an Beratungsstellen, Stichwort Niedrigschwelligkeit, er ist, die Hürden sind trotzdem natürlich nicht gering, in so eine Beratungsstelle zu gehen für viele Zielgruppen. Ne? Und deshalb gibt es auch neben dieser klassischen Einzelfallhilfe, die so 75% der Beratungsstellenressourcen ausmachen soll, zunehmend eben einen präventiven Bereich, wo man versucht, eben auch so offene Angebote, Elternabend und so weiter, Vorträge und sowas anzubieten und eben auch einen vernetzten kooperativen Leistungsbereich, wo dann Erziehungsberatungsstellen mit Familienzentren, mit Kitas, aber auch mit Schulen Kooperationsvereinbarungen schließen, um da eben stärker in Kontakt zu kommen und auch, wie Burkhard Müller gesagt hat, Gewährleistungsstrukturen, ich habe es jetzt, glaube ich, nicht ganz genau wiedergegeben, aber irgendwie so in dem Sinne für Beratung zu schaffen, dass einfach klar ist, da kann ich in Kontakt kommen mit Leuten, die sich professionell mit Beratung auskennen und da kann vielleicht so eine Hürde abgebaut werden. Weil, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ich weiß nicht, ob, also das ist einfach schon auch für viele eine Hürde. Ne? Ulrike Bittner hat das Mitte der 80er Jahre mal gesagt, ein Klient wird gemacht. Ne? Das ist letztendlich das total selektiv ist natürlich und große Herausforderungen, Kompetenzen erfordert, sich da anzumelden, ne, den Termin wahrzunehmen, dann über dieses Mittel der sprachlichen Kommunikation erstmal vorzustellen, was ist mein Anliegen, das erstmal so klar zu formulieren und dann auch noch regelmäßig an so einem Prozess, das sind ja meistens, dann vereinbart man vielleicht einmal die Woche einen Termin über ein paar Wochen und das dann immer wahrzunehmen, gerade wenn der Alltag sehr verdichtet und komplex ist, kann das doch eine Hürde sein zu sagen, so im Nachmittagsbereich, wenn ich dann mal eine Stunde freigeschaufelt habe, gehe ich dann noch in die IB. Also das ist schon nach wie vor immer noch mit Hürden behaftet, würde ich sagen.
Kann man sagen, wie die da genau hinkommen? Also ist das eher so, dass das irgendwie empfohlen wird von Leuten in Schule, Kita, dass da so ein Tipp gegeben wird? Oder ist es wirklich so, dass die Angebote, ich sage jetzt mal, bekannt sind im Sozialraum und die Leute dann sagen, ja, da könnte ich mal hingehen. Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte zu?
Ja, also ich denke, die klassischen SelbstmelderInnen sind so, ja, je nach Zahlen, so 40-50%. Die restlichen kommen schon verwiesen durch oder angeregt. Es gibt so diese Kartenverweisung, gerade wenn wir so im angrenzenden Kindeswohlgefährdungsbereich sind oder auch bei familiengerichtlichen Fragen, so Trennung, Scheidung, gibt es schon häufig auch so klare Verweisungen vom Jugendamt. Es gibt auch offene Hilfeplanverfahren, also auch, wo wir in diesem Hilfedreieck sind, wo das Jugendamt sagt, wir gehen mal zusammen zur EB und gucken, dass wir da eine Hilfe an den Start bringen. Aber die meisten sind dann schon eher so, in der Kita hat die Erzieherin gesagt, das wäre doch vielleicht ganz gut, wenn sie da mal das irgendwie abklären lassen. Ne? So, das sind dann meistens so Anregungs- und Verweisungskontexte, die dann tragend sind. Weil ich glaube, gerade in Öffentlichkeitsarbeit machen viele EBs, auch wenn sie es eigentlich müssen, nicht so viel. So, das glaube ich, das war jetzt eine Studie von Prognos für NRW, da kam raus, dass knapp 30% Erziehungsberatung nicht in Anspruch genommen haben. Das war so eine repräsentative Befragung von Eltern, weil sie gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Und das sagt ja auch schon einiges aus. Ne?
Ja, und ich war gerade noch mal, was du sagtest, bei diesem ganzen präventiven Gedanken. Also wenn man wirklich mal Adressierungsprozesse sich anschaut, wenn man mal auf das, wie können wir eigentlich viele Eltern auch schon präventiv erreichen, nicht wenn wir im Kinderschutz oder sonst wie in welchen Fällen sind, dann ist das ja einfach auch ein sehr gutes Angebot. Also dann ist die Erziehungsberatung mit Elternabende, mit der Sozialraumanbindung durch Kitas und so weiter. Das ist ja im Sinne von Lebensweltorientierung und Strukturen, Handlungsmaximen von Tiersch einfach total sinnvoll, das so zu gestalten und Erziehungsberatung da auszudehnen und nicht nur als klassisches, ich sitze hier auf meinem Stuhl und warte, bis jemand kommt, zu verstehen.
Ja, da hat sich auch über den Lauf der Jahre was verändert. Ich sag mal, es gab gerade im 8. Jugendbericht sehr große Kritik an dieser KOM-Struktur. Es hat sich wirklich einiges verändert, dass zunehmend Beratungsstellen sich auch im Sozialraum positionieren, auch Angebote machen, wie zum Beispiel offene Sprechstunden in Familienzentren oder so Elternabende in Kitas. Man darf auch nicht vergessen, die Landschaft der Erziehungsberatungsstellen ist nicht nur, was die Träger angeht, wahnsinnig bunt, sondern auch, was die Konzeption und auch die angedockten Konzepte, die man da so priorisiert, angeht, unfassbar unterschiedlich. Also man kann so ein bisschen von so einem Beratungsstellen-Roulette sprechen. Also je nachdem, in welchem Bezugsraum ich wohne, kann ich eine Beratungsstelle haben, die sehr klinisch arbeitet. Gibt ja auch viele Braten.
Ist das rot oder schwarz, wenn wir hier mit dem Bratenskelett sind?
Ja, beim Molenzer wiegelt eher ja, das rote Tuch, ne? Nee, also das sind eher dann wirklich ganz krass klinisch ausgerichtete Beratungsstellen. Die haben, heißen manchmal auch dann psychologische Beratungsstelle. Ne? Die haben, heißen manchmal dann auch gar nicht Erziehungs- oder Familienberatungsstelle. Und das hat natürlich Tradition, in der, ne? Weil das aus dem, nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark in die Richtung entwickelt wurde, so nach gewissen Vorbildern aus der klinischen Sozialarbeit. Ja, und der Psychologie natürlich. Und die arbeiten eher so wirklich, dass man denken könnte, das ist wie so niedergelassene psychotherapeutische Praxis irgendwie, ne? Sehr individuumsorientiert, sehr störungsorientiert vielleicht auch. Und dann gibt es auch Beratungsstellen, die haben so einen Mittelweg vielleicht gefunden, ne? Die arbeiten immer noch sehr kommstrukturiert, bieten Beratung an und dann auch nochmal so ein paar offene Sprechstunden oder sowas, ne? Und das andere Extrem sind dann so diese Stadtteil- und sozialorientierten Beratungsstellen. Da gibt es wenig von, aber es gibt sie, die so ein Konzept haben, dass sie auch wirklich versuchen, zum Beispiel, die sind dann teilweise nur in Kitas unterwegs, die sind vielleicht nur ganz wenig in der Beratungsstelle selber oder die haben so Stadtteilbüros, wo die dann den ganzen Tag sind, so wie und die Türen quasi geöffnet sind, wo das Leute mit Beratungsanliegen so auch diese Einrichtung kennen und auch wissen, da kann ich mit Problemen erstmal hingehen und dann wird das weiter sortiert. Auch sowas gibt es letztendlich. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß und ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich die Zielgruppen dann auch sehr unterschiedlich sein könnten, ne? Also, weil das einfach für viele Leute schwierig ist, dann sage ich mal in so einer klassischen Beratungsstelle.
Magst du noch mal so ein bisschen sagen, wie man sich das da vorstellen muss? Also wenn man jetzt irgendwie gar nicht sich dieses Setting vorstellen kann, macht man da einen Termin, kommt dann dahin, hat dann da ein Gespräch, es muss man da 6 Wochen hin, gibt es irgendwelche Kurse, an denen man teilnehmen kann? Was ist Beratung?
Ja, also Kurse sind ja dann nochmal so ein anderer Bereich, ne? Also gibt es auch viele soziale Gruppenarbeiten, zum Beispiel auch für Eltern. Aber wenn ich jetzt so die klassische Einzelfallhilfe nehme, dann ist es so, dass bestenfalls nicht länger als 2 Wochen warten sollte, aber es gibt einige Beratungsstellen, da wartet man schon natürlich auch länger auf einen Termin und dann kommst du erstmal zum Erstgespräch hin, ne? Und dann wird erstmal, das beschreiben auch die meisten Eltern wirklich als positiv und schön, viele Sachen sagen immer so nach dem Gespräch, es war ja schön, dass man mal eine Stunde bei ihnen ganz in Ruhe sprechen konnte, so. Und dann vereinbart man letztendlich, worum es geht, was es für ein Anliegen gibt und wie lange man zusammenarbeiten möchte und wer noch mit einbezogen werden soll. Das ist eigentlich ganz schön an dem Handlungsfeld, dass es unglaublich viele flexible Möglichkeiten gibt in der Settinggestaltung. Ne? Schwieriger wird es dann eher, wenn es dann so, manchmal haben Eltern auch solche Wünsche von, ja, sie können ja auch mal zu uns nach Hause kommen, dann kriegen sie das ganze Party mal mit, was da so abgeht. Das machen viele Beratungsstellen nicht, weil es natürlich auch mehr Zeit kostet und so. Und das,
ich habe Party gehört.
Ja, stimmt, wir haben noch
gar kein Eierlikör getrunken.
Ja,
das stimmt,
ja. Ja, in diesem Sinne.
Prost, lass es euch schmecken. Jo. Mhm. Sehr schön. Sag nochmal eben, Beratungsanlässe, kann man das irgendwie so festmachen? Was sind die Themen, mit denen Eltern kommen vielleicht oder vielleicht junge Leute auch alleine kommen? Weiß ich gar nicht, ob die...
Wärst du als junger Mensch alleine in so eine Beratungsstelle?
Ich wüsste nicht mal in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ob es da eine Erziehungsberatungsstelle gab. Also ich habe mich, während du das eben so erzählt hast, schon gefragt, Werbung oder Bekanntheit, also selbst in den Orten, in denen wir als Träger tätig sind, kann ich gar nicht in allen Orten benennen, wo die Erziehungsberatungsstelle ist. Also wer die Trägerschaft hat, das kriege ich schon irgendwie mit. Aber wo die jetzt genau verortet ist.
Es gibt aber auch nicht in jedem Kaff eine Erziehungsberatungsstelle.
Okay, vielleicht ist das der Grund.
Ja.
Aber
ja, gibt man ja so die zentrale Außenposten, gerade so in ländlichen Regionen, ne? Weil die dann sagen, wenn die jetzt alle, wenn das so ein großer Flächenkreis ist, ne, das gibt es dann immer schon. Zu deiner Frage, Olli, ja, zu den Themen, also die meisten Themen sind schon, wenn man so in die Kinder- und Jugendhilfestatistik schaut, so dieser klassische Bereich, so Belastung durch familiäre Konflikte, da fällt aber natürlich jede Menge rein. Geschwister, Stiefelternkonflikte, Elternkonflikte, Geschwisterkonflikte an sich, aber auch allgemeine Problematiken im familiären Zusammenleben. Das ist so der größte Posten. Ich würde sagen, das ist auch zwischen 30% und 40% der Anlässe und Themen, die in der EB eine Rolle spielen. Dann hat man darüber hinaus Entwicklungsauffälligkeiten von Kindern. Das ist immer noch ein relativ großer Bereich, würde ich sagen. Also wenn Kinder zum Beispiel sag ich mal, so ein angepasstes Verhalten zeigen oder eher aggressives Verhalten oder sich zurückziehen, Ängste haben und so. Also da merkt man immer noch schon so diese starken klinischen Einfluss. Und das aber gerade bei so jüngeren Kindern, wenn es um Entwicklungsfragen geht, Bindungsfragen, wie sind die von der Entwicklung, ne, und so, das sind immer noch sehr, sehr zentrale Fragen, mit denen die Eltern auch kommen, ne, wo es auch Verunsicherungen gibt. Und dann natürlich der klassische Bereich der Erziehungsfragen, wo man sehr viel dann mit den Eltern arbeitet. So im Sinne von, boah, ich weiß gar nicht, ich habe immer wieder Situationen, wo ich nicht weiß, wie ich mich da verhalten soll und wie ich mich eigentlich gut da positionieren kann als in meiner Rolle als Elternteil. Das sind so, würde ich sagen, so die großen drei Bereiche. Aber es gibt natürlich auch noch Sachen
TikTok, wie TikTok, habe ich gerade noch mal gedacht, in Anlehnung an die letzte Folge. Nicht nur in Jugendreisen-Thema, ich glaube auch in jeder Familie.
Medien. Ja, das ist so ein Thema, was natürlich schwer liegt. Ne? Das hat man dann zu diesen ganzen, sowohl zu Entwicklungsfragen als auch familiäre Konflikte, wenn es darum geht, wie lange darf man eigentlich am Tablet hängen und was passiert, wenn der Stecker vom WLAN-Router gezogen wird als letzter Ausweg, was passiert dann in der Familie? Also das ist eher so ein Thema, was so quer liegt. Ne?
Ja. Und junge Leute, kommen die da? Und wenn man dann nochmal überlegt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich meine mal gehört zu haben, dass die Altersstruktur der Fachkräfte in der Erziehungsberatung deutlich älter ist als in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Ein wenig,
ich sag jetzt mal nie. Wie hast du das denn gehört?
Schwierigkeit und ich sag mal, wenn dann da so eine alte Fachkraft
diskriminiert. Das ist jetzt, also das.
Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
So, ne? Also natürlich macht es einen Unterschied, wenn ich als 15-Jähriger zur Erziehungsberatungsstelle gehe und da ist jemand, keine Ahnung, kurz vorm Renteneintritt.
Nee, ich finde auch, da macht auch eine Haltung einen Unterschied.
Ja, das stimmt. Aber
also ist es unbedingt das Alter?
Ist eine Herausforderung.
Also mein biologisches Alter oder ist es dann eigentlich die Haltung, wie ich auftrete und wie ich mich gebe und wie ich...
Aber du kannst nicht alles durch die Haltung, glaube ich, komplett. Vom ersten Eindruck. Ne? Also ich sag mal,
Ist Haltung im pädagogischen Sinne da auch nicht das richtige Wort.
Wenn ich in die Bude reinkomme und gucke mir die Person an, die da sitzt, Mike, du bist der Experte.
Ja. Erstmal musst du ja in die Bude überhaupt reinkommen. Das ist das erste Thema. Also, sag ich mal, Arbeitskollege.
Eine Mauer vor oder wie?
Ja, nee, aber ein Arbeitskollege, der in den flexiblen Hilfen gearbeitet hat, der hat mal gesagt: Sag ich mal, die kommen nicht zu euch, die Jugendlichen, das ist uncool. Ne? Und dann musst du erstmal gucken, ne? Also, um dir auf die Frage zurückzukommen: Es gibt Jugendliche in der Erziehungsberatung, sind tatsächlich aber auch vom Geschlecht auch dann eher weibliche Jugendliche. Gibt es verschiedene Theorien zu, die können wir jetzt hier nicht ausführen, aber es gibt es tatsächlich. Aber vorher ist es eigentlich, sag ich mal, so bis zum 12. Lebensjahr schon eine sehr stark elternorientierte Hilfe, wo dann die Kinder eher so, naja, um dich geht's ja jetzt hier, ne? Du, so, ne, läuft ja gerade in der Schule nicht, die dann eher so dann mitkommen, aber gibt es durchaus schon. Aber die Frage ist natürlich auch durchaus berechtigt, erstmal. Hatten wir in einer anderen Folge drüber gesprochen, wie sichtbar ist das überhaupt für Jugendliche, das Angebot? Ich glaube, da müsste man wirklich eher Kooperationen haben mit Jugendtreffs oder so, da wo Jugendliche damit in Kontakt kommen können. Ne? Manchmal sind dann darüber hinaus eben häufig dann LehrerInnen oder ErzieherInnen oder wie auch immer, also dann bei Jugendlichen ErzieherInnen nicht mehr so, aber dann LehrerInnen, dann Kontaktpersonen, dass die sagen, na, oder SchulsozialarbeiterInnen, die dann irgendwie sagen, pa, da gibt es doch hier so ein Angebot, da kannst du doch mal hingehen.
Das sind so die Zugänge.
Wenn es denn Schulsozialarbeit gibt.
Wenn es Schulsozialarbeit gibt, genau. Aber natürlich, das Alter ist nicht ganz unproblematisch, finde ich auch, weil das ist eigentlich genau entgegengesetzt so ein bisschen zu dem Bereich so der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben in der EB der Anteil, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, der über 55-Jährigen liegt bei fast 40% und der Anteil der unter 30-jährigen Fachkräfte bei ungefähr 4-5%. Das ist natürlich krass, ne? Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir so, ja, Akkumulationsprozesse haben. Also die bleiben da einfach, wenn die einmal da arbeiten, bleiben die da, weil die zufrieden sind, weil die viel Autonomie haben, viel Gestaltungsfreiheit haben. Gleichzeitig nicht diese Verantwortung haben, wie im Jugendamt, im Kindeswohlfällen, dass du dann quasi mit lalilala quasi raus musst und dich darum kümmern musst, sondern du dich sehr stark auf diesen Prozess beschränken kannst, also ein sehr therapieaffines Arbeiten. Das ist natürlich auch für sozialpädagogische Fachkräfte sehr attraktiv. Und deshalb bleiben die da und deswegen ist ja das Recht von jedem, sei mal beruflich zufrieden zu sein, aber es ist natürlich in der Altersstruktur schon, finde ich auch nicht unproblematisch, gerade wenn ich jetzt an die Adressierung so von Jugendlichen, jungen Erwachsenen denke, da sehe ich da auch Herausforderungen. Ne?
Habe ich denn als junge Fachkraft die Möglichkeit überhaupt in dieses Handlungsfeld reinzukommen? Oder würdest du sagen, ich habe das in den letzten Folgen schon mal irgendwo angedeutet, dass es unheimlich schwierig ist, als BerufseinsteigerInnen da Fuß zu fassen?
Ja, der Markt regelt. Ne? Ich sag mal, es war noch nie besser als jetzt, ne, da reinzukommen. Aber es war gerade so in den 90er Jahren auch sehr, sehr schwierig und davor auch, weil, wie gesagt, die Leute, wenn die einmal einen Fuß in der Tür haben, in der Erziehung, bleiben sie halt in der Regel. Ich habe ja selber in der DIS irgendwie Gruppendiskussionen mit Fachkräften gemacht, die dann auch sagten, ja, das ist, hier ist man an der Sonnenseite des Lebens, wenn ich hier, wenn man hier Platz ergattert hat, haben teilweise welche gesagt, und viele wollen auch dahin wechseln, so, ne? Doch, Fachkräfte, die sagen da, die das so als Distanzierungsmöglichkeit auch sehen zur alltäglichen Lebenswelt, was ja so ein bisschen paradox ist, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen auch unser Anspruch in der Jugendhilfe, die sagen, ich musste raus aus dieser Nähe zu den Familien, ich will eigentlich eher so hier in meinem Setting sitzen, ein Heimspiel haben, so. Und das ist dann erstmal schon so, dass die da erstmal bleiben. Das macht natürlich dann Probleme, ja, wenn ich dann als Berufseinsteiger da rein will, weil natürlich auch die Fachkräfte sehr gut qualifiziert sind. Also es ist teilweise, nicht teilweise, es ist eigentlich üblich, dass man eine therapeutische Zusatzqualifikation haben soll und auch braucht. Gibt da aber auch durchaus die Möglichkeit, erstmal einzusteigen und die parallel zu machen, aber das wird sehr rigide gehandhabt, ne? Also wird schon gesagt, das ist so die ultimative Zugangsvoraussetzung, von denen aber viele Erziehungsberatungsstellen jetzt auch mal so ein bisschen abweichen mussten. Bin ich ja das beste Beispiel dafür. Ich hatte ja auch keine, bin erstmal gestartet und habe die dann parallel gemacht, weil eben der Markt auch nicht mehr dann so ist, wie er dann mal war. Aber es ist durchaus natürlich eine Herausforderung, da als junge Fachkraft einzusteigen, aber es geht schon.
Ja, und wie du gerade sagtest, du bist da sehr leicht reingekommen. Ich glaube, da gibt es auch einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Ich glaube schon, dass junge Männer eher mal in einer Erziehungsberatungsstelle einen Platz finden als eine junge Frau. Weil wir wissen einfach, wie viele Männer und Frauen, wenn, ohne jetzt das Geschlechterthema größer zu machen, als es ist, aber ich glaube, in der EB ist das schon noch so, oh, ein Mann bewirbt sich, wow, der ist quasi relativ schnell eingestellt.
Ja. Das stimmt, also 70% Frauen arbeiten in der Erziehungsberatung, 70% arbeiten in Teilzeit und 70% sind über 45 Jahre. Das ist so die drei mal 70 quasi. das ist so. Das bildet natürlich so ein bisschen das Portfolio ab. Ich habe auch schon mal Bilder von Beratungsstellen gesehen, da waren so komplett das ganze Team nur von Frauen, also in Anführungsstrichen nur von Frauen besetzt. Alle so im Alter so Ende 40, Anfang 50 oder älter. Ja. Wenn wir bei der Adressierung von Jugendlichen, jungen Erwachsenen sind, ist das natürlich eine Herausforderung. Ne?
Also oder? Männer, bewerbt euch ja, alle ich. In der Erziehungsberatungsstelle.
Ich habe gerade auch schon überlegt, ob ich umschwenke. Nee, aber was würdest du sagen, welche Kompetenzen müssen Fachkräfte mitbringen? Oder vielleicht auch welches methodische Know-how ist für dieses Handlungsfeld wichtig? Vielleicht so beide Fragen, Kompetenzen und Methoden.
Welche Werkzeugkiste?
Richtig, Werkzeugkoffer, was ist da alles drin?
Ja, das Bild der Werkzeugkiste ist auch sehr beliebt. Ne? Ja, letztendlich ist das, glaube ich, jetzt gar nicht so speziell anders in der Erziehungsberatung wie in anderen Handlungsfeldern der Jugendhilfe, dass man natürlich gewisse soziale Kompetenzen braucht, mit Menschen in Kontakt kommen zu wollen und zu können. Ne? Selbstreflexive Kompetenzen, dass man sagt, okay, ich kann auch mich selber in meine eigenen Rolle.
Darf ich nur mal kurz reingehen? Was meinst du, ist besonders, was muss man besonders in der EB machen, um mit Menschen in Kontakt gut treten zu können? Also du hast es gerade so lapidar gesagt, aber ich finde, da braucht es ja schon auch irgendwie ein paar besondere Kompetenzen dafür, dass man gut in Kontakt erstmal kommen kann und dass man eine vertrauensvolle Atmosphäre da schaffen kann und so. Das ist ja nicht mal einfach so, hallo, kommen Sie rein und jetzt ist Vertrauen da, so, sondern was braucht man noch konkreter dafür?
Ja, das ist erstmal natürlich klar ein authentisches Auftreten, ne? Wertschätzendes Auftreten, so diese Klassiker, so dieser humanistischen Psychologie, so das, was Carl Rogers so geprägt hat. Da entsprechend die Leute erstmal so zu nehmen, wie sie sind in den Anliegen, die sie haben und da eben auch nicht in eine Rolle zu spielen. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, dass man da in Kontakt kommt. Und natürlich auch so ein nicht expertokratisches Auftreten, das war teilweise auch lange so, da war, sag mal, die Testdiagnostik, die psychologische Testdiagnostik Riesending gewesen, ne, wo man eher noch wirklich sehr stark auf solche Sachen gesetzt hat und jetzt ist das eher so, dass man versucht, über das Gespräch akzeptierend, wertschätzend, zuhörend erstmal den Raum zu geben, ohne irgendwie Menschen zu bewerten oder denen zu sagen, das ist ja auch häufig ein Missverständnis, womit manchmal auch die Leute mit dem Anliegen kommen, dass die Leute sagen sollen, jetzt sagen Sie mir noch mal, was ich jetzt machen soll, ne? Und das ist eher so nicht professionell.
Und gerade dieses Nicht-Bewerten, ich finde, das erfordert so viel Kompetenz, also so viel, wie ich das schaffe, weil wir neigen so oft dazu, so viel Bewertung in irgendwas reinzugeben und einfach mal nur etwas zu nehmen, wie es ist, ohne direkt zu bewerten. Das ist eine krasse Herausforderung.
Ja, vor allem auch, dass sozusagen Leute auch einen anderen Weg wählen, als man selber sich überlegt. Wenn wir zu den, zu SBFH und sowas noch kommen, das ist das ja auch häufig so, dass man von Anfang an denkt, ja, er müsste so und so. Und letztendlich ist halt, dann gehen die Leute einen anderen Weg und haben auch das Recht dazu. Ne? Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass es schief geht.
Ja, das ist ja, glaube ich, schon die Stärke, ne? Also die der IB, dass man da erstmal ganz offen reden kann, ne? Und dass manche kommen die Leute auch und sagen, ich war schon beim Jugendamt, das war ja vielleicht ein Gespräch gewesen. Also, ne, das ist schon, glaube ich, wichtig, die DNA, so der IB, dass man erstmal dieses vertrauensvolle, geschützte, gesicherte, wertschätzende Gespräch erstmal hat.
Ja. Und ich finde, dieses Nichtbewertung, das ist so herausfordernd einfach. Also das, das wissen wir alle, dass wir das nicht machen sollten. Und trotzdem passiert es uns ja immer wieder. Und das ist einfach so spannend, das an sich selbst zu beobachten und wie wichtig das einfach in professionellen Beratungssettings ist, dass wir das an die Seite legen, unser Bewertungsschema, und das wissen, dass es das gibt, aber wir das einfach mal nicht so präsent die ganze Zeit haben.
Mhm. Wahrscheinlich wird ja auch das Team eine gewisse Rolle spielen. Das ist wahrscheinlich auch viel Austausch innerhalb des Teams, das ja auch multiprofessionell zusammengesetzt ist. Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
Mhm. Ja, also im Grundsatz sollte das so, sind so die fachlichen Vorgaben, auch die förderrechtlichen Vorgaben, sollte eine psychologische Fachkraft beschäftigt sein, eine sozialpädagogische Fachkraft und eben beides im Sinne der beratisch-therapeutische Fachkraft. Ja, also ich sag mal, das Thema Multidisziplinarität und Multiprofessionalität ist so ein bisschen umstritten, weil man festgestellt hat, dass doch alle Fachkräfte sehr therapeutisch sich haben homogenisieren lassen, sage ich mal. Also ich glaube, dass nachher die Unterscheidung in der Beratungspraxis zwischen der psychologischen Fachkraft und der sozialpädagogischen Fachkraft gar nicht so eklatant ist, ne? Das ist so ein bisschen, haben wir auch jede zweite Fachkraft in der Erziehungsberatung, systemische Weiterbildung. Also das sind Sachen, die, also wo man sich auch fragen muss, wie bedeutsam sind eigentlich diese professionsbezogenen Unterschiede noch in so einem Team? Aber ja, im Grundsatz sollte das eben multiprofessionell zusammengesetzt sein. Aber in der Realität glaube ich, dass vor allen Dingen die verschiedenen Zusatzqualifikationen und methodischen Spezialisierungen wie, also ja, so ganz spezielle Sachen wie Qualifikationen in Sandspieltherapie oder in irgendwelchen diagnostischen Verfahren, dass das eher diesen Pluralismus dann irgendwie auf der professionellen Seite ausmacht und glaube ich weniger jetzt, ob ich jetzt Sozialpädagogik oder Psychologie studiere.
Sandspieltherapie hast du ja noch nicht besucht, oder?
Nee, ich also nicht. Nee, ich war mal bei der Klangschalentherapie. Ja. Nein.
Und der Austausch im Team, vielleicht das nochmal, dass man nicht alleine mit den Fällen da sitzt, findet das statt? Oder
Olli, ich wollte noch weiterdenken, was es noch für schöne Therapiemöglichkeiten geben könnte. Das
sind wir ja morgen noch, wenn du die alle aufzählst, wahrscheinlich. Der Markt ist ja riesig.
Ja, der ist riesig und diffus, ne? Auf jeden Fall. Ja, also klar, es gibt wöchentliche Teamsitzungen, wo auch Fälle miteinander besprochen werden und wo auch Fälle eingebracht werden. Aber ich denke mal, die Praktiken sind da auch in jeder Beratungsstelle unterschiedlich, ne? Also manchmal gibt es Beratungsstellen, wo gesagt wird, nur wer Bedarf hat, stellt was vor und rotiert es. Aber diese Rahmen gibt es natürlich schon darüber hinaus. Natürlich auch Supervision, ne? Dann, um dann Fälle doch mal extern irgendwie durchzugehen. Aber klar, das ist ritualisiert, dass man das in jeder Erziehungsberatungsstelle dann jede Woche dann noch macht, ja.
Und dann auch nochmal zur Supervision, da kann man ja auch nochmal die unterschiedlichen Perspektiven, die da sind, immer wieder nutzen. Das ist ja sehr besonders in der EB, dass da eben multiperspektivisch eigentlich mit unterschiedlichen Professionen draufgeschaut werden kann. Und daran auch zu erinnern, wie würden wir das jetzt aus der Perspektive sehen und nochmal auch daran zu erinnern. Ich glaube, das muss Supervision besonders auch in der EB mich zu bewerten und daran zu erinnern. So. Also das ist ja einfach, wie schnell bewerten wir, wie schnell gehen wir in die gleiche Richtung. Ah, den Fall kennen wir schon. Ja. So und so ist das immer bei der Familie ja auch gewesen oder bei der anderen oder so. Und da einfach immer zu differenzieren, nein, wir müssen den Einzelfall betrachten, wir müssen auch die Kinder betrachten, die Kinder hören und wahrnehmen und nicht nur hier das, was die Eltern gerade vorsagen und vorleben und vorreden hier gerade, sondern wie können wir den Blick auch auf die Kinder lenken?
Ja, das schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das ist eben gerade in EBs, wo ich wenig Personalfluktuation habe, wo ich ein hohes routinisiertes Wissen habe, wo ich relativ viele, sag ich mal, Denkmuster habe, die sich da auch kollektiv stabilisieren, ist das umso wichtiger, weil da gibt es so Narrative natürlich von, ne? Ach ja, hier, das ist ja wieder die und die, so eine Familie und so. Das ist, glaube ich, da nochmal besonders angezeigt, da auch nochmal von außen Input reinzugeben. Auf jeden Fall, da würde ich dir definitiv zustimmen. Das ist einfach nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt ein Team habe, was auch, also Fluktuation ist ja auch nicht immer was Schlechtes, ne? Also manchmal, so teamintern ist es manchmal schwierig, aber ich kriege natürlich auch immer andere Impulse und nochmal.
Ja, und auch junge Menschen in die Beratungsstelle reinzulassen, mit neuem Input, mit jungen Ideen, mit modernen Sichtweisen, wenn es da fehlt, ist es auch eher hinderlich, würde ich sagen. Also es muss eigentlich eine gute Mischung geben, damit man eben sich auch mit der Zeit entwickeln kann.
Ja, divers, ne?
Ja.
Das ist sozusagen wichtig. Ja, wir kommen langsam schon zum Ende. Gibt es noch einen Punkt, der, wo du sagst, den haben wir noch irgendwie vergessen, der wäre noch irgendwie total wichtig, dass wir da noch was zu sagen oder noch einen Gedanken?
Also mein Gedanke ist ja, ich hänge ja sehr an dieser, an diesem Handlungsfeld, wie ihr mitbekommen habt. Und gleichzeitig kritisiere ich das natürlich auch ganz gerne, weil ich persönlich finde, gerade wenn es um die konzeptionelle Weiterentwicklung geht, finde ich immer wichtig, dass wir wirklich schauen, dass wir nicht nur so Alibi-Punkte haben im Sozialraum, dass wir sagen, ja, dann gehen wir einmal die Woche in Familienzentren XY, damit wir die Landesförderung kriegen, ist jetzt ein bisschen böse formuliert, weil ne, das sind ja Vorgaben, sondern wir leben das letztendlich von der Haltung her, dass wir sagen, wir wollen wirklich so offen sein, flexibler sein, vielleicht auch uns integrieren oder kombinieren mit anderen flexiblen Hilfen. Da haben wir wieder die Brücke zur SPFA. Das finde ich ja zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Konzept. Wirklich, es gibt sowas in Ansätzen schon in diesen Jugendhilfestationen, die es ja nicht so viel gibt, aber dass man wirklich sagt, da gehe ich hin, das ist eine Einrichtung, kriege ich Beratung, aber die helfen mir auch, wenn ich jetzt irgendwie doch mehr brauche, dass irgendwie fließende Übergänge entstehen. Weil das ist sowas, was
die ich meine. Die gehen doch, wie du eben sagtest, die Party zu Hause angucken.
Ja, das hast du ja eben schon mal gesagt. Ja, genau. Das hat natürlich auch viel mit Haltung und Selbstverständnissen zu tun. Also bin ich auch bereit dazu, das zu tun. Und ich glaube, dass das aber, das war eine Erfahrung, die ich aus meiner Praxis mitgenommen habe, dass ich ganz häufig gedacht habe, boah, mir fehlen so viele Einblicke in die Lebenswelt der Leute. Und klar, nicht kolonialisieren, ne, wenn die das nicht wollen, okay. Aber wenn die sagen, hey, das wäre irgendwie gut und so, die Möglichkeiten zu haben, das zu tun, das wäre, glaube ich, das nochmal konzeptionell aufzugreifen und da wirklich so einen Paradigmenwechsel auch zu haben. Das würde ich mir wirklich, wirklich wünschen. Und ich glaube, das wäre auch im Sinne der Adressatin, dass man wirklich nicht, weiß aber, für jedes Angebot in der EB findest du Abnehmer. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ey, wir sind doch hier die, die mit der sozialen Gruppentherapie, kriegst du voll die Gruppe, ist so. Aber ich finde nochmal wirklich breit zu denken, auch im Sinne von so Zugangsgerechtigkeit für alle im Sozialraum, dass alle davon profitieren und nicht durch Zufall vielleicht mal irgendwie davon erfahren. Guck mal hier, Olli, der wusste nicht mal, dass es eine EB da gibt, ne, wo er irgendwie herkommt. Also, dass das irgendwie wie alle breit wissen und Zugang dazu haben, das wäre so mein Wunsch, um das konzeptionell zu bearbeiten. Ja.
Ja, wunderbar. Ja, wir haben jetzt zwei Handlungsfelder schon kennengelernt, Kinder- und Jugendarbeit, Erziehungsberatung. Ist doch eigentlich schon interessant, was es für tolle Angebote gibt. So, ne? Also, dass Jugendhilfe tatsächlich an verschiedenen Stellen sichtbar wird im Leben von Familien oder jungen Leuten. Also sowohl, ich sag mal, präventiv niedrigschwellige Sachen, als auch in Krisensituationen. Das ist ja schon toll, dass es diese Angebote, glaube ich, gibt. Zutat
brauchen Zutat, wir. Ne? Also ich hänge die ganze Zeit, wie ich eine Brücke jetzt gerade schlagen kann. Aber gerade ist so ein bisschen so, jeder Mensch liebt es, glaube ich, ob wir wollen oder nicht. Aber jeder liebt es eigentlich schon. Und zwar den Zucker. Den brauchen wir schon. Also
ist
ich,
da viel Zucker drin? Eigentlich?
Ja, schon. Also nicht ganz wenig. Okay. Aber
eigentlich nur ungesunde Sachen.
Ja,
Alkohol letztes Mal, Zucker.
Also da ist schon Zucker drin und die Mengenangaben werden auf jeden Fall noch kommen. Aber Zucker, ich dachte gerade nämlich so, die Erziehungsberatung denkt auch, sie wäre Zucker.
Tja, das ist ein Bild. Damit können wir...
Muss ich erst mal sagen.
Drüber nachdenken. Die Frage, wer jetzt dann der Korn ist. Und der,
ja, genau.
Ja, da, ja, soweit war ich jetzt noch nicht, aber ich finde schon, Erziehungsberatung, die denken schon auch, die werden irgendwie so was ganz Besonderes. Also,
ein wenig distinktiv manchmal, ne? Also, dass man sagt, so, wir sind die.
Wir sind schon besonders
dies. Ja, ist es ja auch. Es ist ja auch was Besonderes.
Ansonsten teasern wir schon mal an, nächstes Mal geht es dann zur Party nach Hause, da haben wir SPFA als Folge, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und dann schließen wir ab, Jana.
Ja, aber mit ein bisschen Zucker noch zum Ende auch, weil wir haben ja noch eine Abschlussfrage. Ihr wollt die immer verdrängen, ich weiß.
Nee, ich wollte dazu
überleiten, dass du Entschuldigung, dass ich das, ja, die kommt jetzt langsam. Also, meine Frage zum Ende ist, im Sinne von Zucker und süß zueinander sein, wem könnt ihr heute noch ein schönes Kompliment machen? Ich sitze jetzt hier mit euch beiden Jungs. Ich freue mich gleich, was ihr mir zu sagen habt, aber ganz zackig.
Wir schalten erstmal ab und dann sagen wir dir das gleich im Vertrauen.
Genau.
Also, Aufforderung an euch Zuhörerinnen zu Hause. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir wünschen einen schönen Tag oder wo ihr auch immer uns zugehört habt, einen schönen Abend und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen. Ciao.